Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Sekündchen. Ja, wir sind online beim 13. Live-Schachtalk am Sonntag. Und ja, wir haben ein kleines bisschen Verspätung, technische Probleme, tut uns leid, aber es ja soll trotzdem jetzt gleich losgehen. Und ich begrüße auch meine beiden Gäste heute, beziehungsweise der eine ist ja mein Co-Moderator, frisch aus New York zurückgekommen. Gleich kann er bestimmt was dazu erzählen. Johnny Karlstedt, hallo erstmal. Hi Johnny.
Hallo allerseits, hallo Elli, schön, dass du da bist.
Ja, und unseren ganz besonderen Gast, Elisabeth Pelz. Und Johnny, ihr kennt euch schon länger. Ich glaube, ja, wenn man sie vorstellen muss überhaupt, dann kannst du das sicherlich gut übernehmen.
Ich wollte gerade sagen, also wer sich auf unseren Talk verirrt und Elisabeth nicht kennt, der muss wirklich ganz komische Irrungen und Wirrungen im Internet gegangen sein. Trotzdem, Elisabeth Pelz seit über, ja, inzwischen 20 Jahren die beste deutsche Spielerin, das Gesicht des deutschen Schachs, das Aushängeschild, mehrfache Medaillengewinnerin bei internationalen Events, auch bei verschiedenen Plattformen als beliebte Trainerin und Coach unterwegs und berühmt auch immer als meinungsstark und die Interessen der Spieler vertretend. Und ja, ich persönlich, für mich ist Elisabeth einfach eine sehr gute Freundin, die beste Gastgeberin, die man sich auf dieser Welt vorstellen kann. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass sie heute mit dabei ist.
Das ist sehr lieb, Dankeschön.
Und Teil des einzigen Großmeister-Vater-Tochter-Duos, habe ich gelesen neulich. Stimmt das?
Das, also zumindest, ich habe mal nachgeprüft, aber ich konnte es nirgendwo finden, selbst bei dem Vater-Sohn-Duo. Könnte ich jetzt kein Vater-Sohn-Duo nennen. Ich würde es aber nicht komplett unterschreiben, beziehungsweise meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich könnte, wie gesagt, auch kein Vater-Sohn-Duo momentan nennen. Aber es wäre für mich nicht überraschend, wenn es das geben würde.
Ja, das ist eine Hausaufgabe dann für uns. Das finden wir im Nachhinein raus. Also die Agenda ist voll. Ich habe hier einen Zettel geschrieben. Man sieht es jetzt nicht, aber es hat sich unheimlich viel getan. Ich weiß gar nicht, ob wir mit der halben Stunde durchkommen. Ich nenne mal so ein paar Themen, weil das ja auch so ein bisschen Schach-News-Charakter haben soll. Und dann können wir über die einzelnen Themen sprechen. Also das Thema Transfrauen im Schach hat letzte Woche große Wellen geschlagen. Elli, du wolltest noch über das Thema Leistungssport im Schachbund sprechen. Wir haben die Klage von Wladimir Kramnik gegen David Navarra und die FIDE hat sich in einem Brief dazu positioniert. Wir haben den Freestyle Chess Grand Slam in Las Vegas und auch die Ankündigung, dass das Freestyle-Turnier in Indien ausfällt, mangels Sponsoren, ganz interessant. Wir haben den Ausblick auf das Schachturnier in Dortmund, wo du antreten wirst. Und wir haben ja noch das Thema dein Papa, der ja den Christian Glöckler trainiert, der gestern war es, glaube ich, ein Jugendschachturnier in Frankfurt gewonnen hat. Also der Zettel ist voll. Womit wollen wir anfangen? Elli, du darfst aussuchen.
Oh, Ich bin ganz schlecht am Entscheiden. Ich hasse es immer, eine Partie Entscheidungen zu treffen. Deswegen würde ich euch das Ruder überlassen.
Ja, Johnny, wollen wir
die Kuh vom Eis bringen, oder nicht? Also ich finde, das ist sozusagen das bestimmte Thema der letzten Tage. Ich hatte das zuerst gar nicht so auf dem Schirm, dass das gerade so ein großes Thema ist, bis mich ein bekannter Schachtrainer angerufen hat, einer der bekanntesten und besten Trainer in Deutschland, und mich darum gebeten hat, einen offenen Brief oder einen Leserbrief von ihm in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen. Und ich mir angefangen habe, Gedanken darüber zu machen, ob wir das machen sollen. Hintergrund ist, dass die neue deutsche U18-Meisterin biologisch ein Junge ist. Und anhand dessen hat sich eine Diskussion entbrannt oder ist entbrannt über die Rolle von Transmenschen innerhalb unseres Sports, was natürlich besonders interessant ist, da das auch wieder die Frage aufwirft, aus meiner Sicht, was macht Frauen und Männer im Schach eigentlich so unterschiedlich? Also ich würde sagen, im Boxen würde jeder vernunftbegabte Mensch sagen, egal, also ob jemand Transfrau ist oder nicht, als biologischer Mann sollte man im Zweifel nicht im Boxen antreten gegen Frauen. Und warum ist die Lage da im Schach anders oder was ist da der Unterschied? Und Elli, da würde mich also deine Meinung extrem interessieren, weil du warst in den letzten 20 Jahren immer die Stimme der Frauen, die sich im Zweifel vielleicht auch ab und zu mal hinter dir versteckt haben, um dich haben vormarschieren lassen. Wie ist da die Stimmungslage bei den Frauen und bei dir?
Sagen wir es mal so, ich möchte hier gar keine Sachen sagen, die jetzt irgendjemanden kränken. Darum geht es mir gar nicht. Ich bin immer eine Sportlerin gewesen und ich habe Sport immer als den ersten Standpunkt der Fairness gesehen. Und wenn wir über Sport reden, dann bin ich der Meinung, man muss gewissermaßen das Biologische von dem sozialen Geschlecht, so wurde es ja in der Fachsprache genannt, es gibt das biologische Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wurde, und es gibt das soziale Geschlecht, also den Menschen, der sich jetzt eben als eine bestimmte Person fühlt. Ich habe damit auch Erfahrung, weil meine Cousine ist selber trans und ich habe mich sehr, sehr lange mit ihr darüber unterhalten, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es eigentlich geht. Und persönlich, nachdem ich dieses Gespräch mit ihr hatte, gab es bei mir auch erstmal eine 180-Grad-Wendung, was das Selbstbestimmungsgesetz anging, weil ich zum Beispiel nicht wusste, was für eine Hürde es ist, mit einem Psychologen über all diese Sachen zu reden, dass es teilweise demütigend ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ein psychologisches Gespräch zu bekommen. Das war mir alles gar nicht bewusst. Und da kann ich auch an der Stelle sagen, da fand ich das Selbstbestimmungsgesetz insofern gut, dass diese Hürde genommen wurde, dass du dieses demütige Gespräch oder diese Last, jemanden zu finden, der dir diese Bescheinigung gibt, dass du diese Bescheinigung nicht mehr brauchst. Jetzt kommt aber mein Aber. Sport ist eben eine Gesellschaftsform und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Man hat früher im Sport nach Kategorien unterschieden. Es gab eine Jugendkategorie, man könnte es so weit sehen, es gab die U10, U12, U14, U16, U18, U20 und eine Erwachsenenkategorie und dann wurde das nach Geschlechtern getrennt. Und der Hauptgrund, warum das getrennt wurde, lag sicherlich in den Unterschieden zwischen den, jetzt ganz kurz formuliert, biologischen Geschlecht, nicht dem sozialen Geschlecht. Ich gehe jetzt nur von dem biologischen aus, was bei der Geburt zugewiesen wurde. Und da gab es eben Unterschiede, weil es ist erwiesen, Männer haben größere Herzen, größere Lungen. Damit haben sie eine höhere Sauerstoffaufnahme, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Und damit wurde auch bescheinigt, dass sie theoretisch zumindest wurde das so behauptet. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es so ist. Ich bin kein Biologe und um Gottes Willen kein rechthaberischer Mensch. Aber es wurde behauptet, dass sie aufgrund der größeren Lungenvolumenkapazität zum Beispiel eine bessere Ausdauer besitzen. Das ist jetzt ein Fakt, der sicherlich beim Boxen und beim Leichtathletik und beim Schwimmen eine ganz große Rolle spielt. Jetzt kommt natürlich die Frage, beim Schach, da wird eben vom Deutschen Schachbund zum Beispiel gesagt und von vielen Leuten, die mit Schach nie in Berührung kamen, da gibt es keine Unterschiede, weil es ist kein Sport, der irgendwie auf Ausdauer in irgendeiner Hinsicht hinweist, weil es ist ein Denksport. Jetzt möchte ich aber sagen, ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe gegen gleichstarke Männer gespielt und ich erinnere mich an eine Partie gegen Arashenko, das war Stunde 5, da war die Partie ausgeglichen und in Stunde 7 habe ich die Partie verloren. Warum? Weil irgendwann mir die Kraft ausging und Arashenko zum Beispiel hat das gleiche Alter wie ich, der ist jetzt nicht sonderlich trainiert oder so, aber der hatte einfach längeres Sitzfleisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese eine Partie ausschlaggebend war, aber mein Gefühl war, dass die Kondition in der Partie beispielsweise länger war. Und das ist jetzt nur einer von vielen Punkten. Der weitere Punkt ist, und das werden viele Männer gar nicht verstehen, ist der Menstruationszyklus. Das kannst weder du, Johnny, noch Michael, verstehen. Es ist halt so, ich kenne meine Partien, ich kenne meine Statistiken, dass ich während meiner Periode, das klingt jetzt sehr, sehr offen und sehr direkt, sehr, sehr viele einzügige Einschäller hatte. Und ich kann das nicht rational erklären, aber ich sehe dann den Wald vor lauter Bäumen nicht und ich erinnere mich an meine Partie gegen Kostenjuk beim Grand Prix 2023 in München. Da habe ich zweimal vergessen, dass das Feld E8 von ihr gedeckt war und ich kann es rational nicht erklären. Aber was ich weiß, ist einfach, und das weiß ich aufgrund meiner Statistik in dieser Phase, dass ich Dinge sehe, die nicht existieren. Und da wiederum sage ich, dass der Menstruationszyklus alleine, und das ist eigentlich meines Erachtens einer der größten Unterschiede, hier von vielen Leuten gar nicht beachtet wird. Aber meine Statistik an den Tagen, wo ich das habe, die ist ganz miserabel.
Natürlich. Aber es ist doch auch, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, weil ich wollte noch ein bisschen Kontext hinzufügen, wie diese Diskussion auch an Dynamik aufgenommen hat. Und ich fand das sehr gut, was du am Anfang gesagt hast. Es geht hier nicht um irgendeine politische sozusagen Diskussion. Also aus meiner Sicht, Transmenschen auf der ganzen Welt sind immer noch eine sehr marginalisierte Gruppe. Und der Weg oder der Kampf, dass die auch die Rechte überall haben, dass sie nicht um ihr Leben fürchten müssen in vielen Ländern und auch in Deutschland noch die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben. Also das ist aus meiner Sicht, hat höchste Priorität und ich bewundere Menschen, die diesen inneren Kampf haben und bereit sind und den Mut haben, an sozusagen die Schritte zu gehen, um das zu machen. Also das stellt, glaube ich, niemand in Abrede. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir aufhören müssen, ich habe ja so ein bisschen diese Facebook-Diskussion verfolgt, da wird es immer sehr schnell persönlich, ne? Also dass man sozusagen dem anderen irgendwie, was wir ja nie hier untereinander zu dritt tun würden, weil wir uns alle kennen und wissen, egal wie unterschiedlich die Meinungen sind, immer noch am Ende ein Bier oder in unserem Fall vielleicht eher ein Glas Wein trinken würden. Dass es, glaube ich, in der Diskussion super schädlich ist, wenn man sozusagen irgendwann auf so eine persönliche Ebene kommt. Und das allerletzte, bevor ich dann Elli dir das Wort wieder gebe, ich glaube, wir müssen einfach, die Diskussion muss sich ja darum drehen, wie wir zu einer Lösung kommen. Also was ist der richtige Weg, ein Verfahren zu entwickeln, an deren Ende steht, so machen wir es jetzt. Und dieser informelle Kreis der Frauenkommission, der sich da anscheinend in Braunfels getroffen hat, diese Idee mit diesem Jahr Sperre, die fand ich sehr, sehr komisch, weil entweder Männer haben einen Vorteil, biologische Männer, dann haben die diesen Vorteil auch nach einem Jahr oder sie haben ihn nicht, dann haben sie ihn ganz am Anfang nicht. Aber da eine wissenschaftliche Untersuchung zu machen, das fand ich sehr sinnvoll. Aber jetzt wieder das Wort an dich.
Na, pass auf, diese wissenschaftliche Untersuchung ist eigentlich, würde ich jetzt sogar behaupten, nicht kostenaufwendig und relativ leicht. Man könnte jetzt zum Beispiel das Kränke oben nehmen. Da nehmen ja 2.000-3.000 Leute teil. Da nimmt man 20 Frauen und 20 Männer ungefähr gleichen Alters und gleicher Spielstärke und kontrolliert die Fehlerquote nach dem 40. Zug. Damit könnte man erstmal beweisen, ob Ausdauer eine Rolle spielt, weil es wird behauptet, dass die Fehlerquote ab Stunde 4 bei Frauen deutlich höher liegt als bei Männern. Das weiß ich nicht, es ist eine Behauptung. Aber man kann das, indem man einfach eine Gruppe von Mädels und Jungs nimmt und beim Kränke oben hätte man zum Beispiel diese Anzahl, zu gucken, wie hoch ist die Einstellquote oder die krasse Fehlerquote nach dem 40. Zug. Weil dann wissen wir haben 4 Stunden gespielt und Kränke ist besonders ideal dafür geeignet, weil wir sogar Doppelrunden haben, wo die Kondition sogar noch mehr eine Rolle spielt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man nimmt die TASI, also diese Talentgruppensichtung, glaube ich, irgendwo in Ahrensee ist die einmal im Jahr. Und man nimmt eben gleich starke Kinder, ob die jetzt nun U12 Jungs und U16 Mädchen, was ungefähr die gleiche Elo-Zahl hat, und lässt sie über 4 Stunden eine Klassenarbeit über Variantenberechnung schreiben. Es wird ja behauptet, dass Männer eine bessere räumliche Vorstellungskraft besitzen. Nach dieser Behauptung müsste dann das Resultat so ausgehen, dass die Männer in dem Test, obwohl sie die gleiche Zahl haben wie die Mädchen, und ich glaube U12 und U16, mehr oder weniger könnte es auf die gleiche Elo-Zahl hinauskommen. Und ich glaube, ob man nur U12 oder 16 ist, ist es von der Fähigkeit der Kondition ungefähr im Gleichgewicht. Wenn da das Resultat bei den Jungen nicht besser ist, bei den Mädchen, könnte man beweisen, die räumliche Vorstellungskraft, die laut Studium bewiesenermaßen bei den Männern besser ist, spielt beim Schach keine Rolle. Das wäre ein weiterer Punkt und es würde keine Kosten scheuen. Mein Problem ist, oder meine Kritik hier ist, dass der Beschluss der Frauenkommission nicht nur von Seiten des Schachbunds ignoriert wird, sondern dass der Schachbund sogar anhand der Statuten und Regularien hier ganz klar gesagt hat, dass die Frauenkommission in Braunfels mit ihrer Beschlussfähigkeit nicht beschlussfähig war. Das heißt, man hat es versucht, aufgrund der Beschlussfähigkeit beiseite zu schieben. Aber das ist für mich kein demokratisches Verhalten. Das ist für mich eine Verschiebung des Problems. Ja, weil ich bin der Meinung, man muss dieses Problem angehen, denn ich bin dafür, beide Seiten, und es ist nicht nur die Seite der Person, die es betrifft, sondern auch die Seite der U18 Mädchen, und ich habe mittlerweile mit einigen Müttern gesprochen, da muss irgendeine Lösung da sein, die für alle gut ist. Und ich glaube, wenn die Mädchen zum Beispiel wüssten, es gäbe keine Unterschiede, würden sie nicht das Gefühl haben, wenn sie antreten, zu sagen, oh, ich bin jetzt im Nachteil, weil das ist ein Punkt, der wird auch unterschätzt. Ich spiele jetzt eine Partie gegen jemanden und ich habe das Gefühl, von Anfang an im Nachteil zu sein. Wie wird sich das psychologisch auf meine Partie auswirken? Nicht besonders gut, ganz klar.
Aber ich habe in meinem Leben, da kann Michael vielleicht sagen, oder Elli, du auch, ich habe in meinem Leben noch nie wissenschaftlich gearbeitet. Ne? Also ich habe keine Ahnung, wie man korrekt wissenschaftlich arbeitet. Mein Gefühl wäre aber, dass das ja ein Wissenschaftler einem erklären müsste, was dann korrektes Vorgehen ist. Zum Beispiel bei deinem Kränke-Beispiel könnte ich mir vorstellen, da ist es ja vielleicht schon ein bisschen zu spät. Da haben sich die Unterschiede ja schon so sehr verfestigt und vielleicht auch die soziologischen Werdegänge so verfestigt, dass das vielleicht ja schon zu spät ist. Also sozusagen, wenn ich gegen Usain Bolt rennen würde und man im selben Rennen teilnimmt und dann sagt, ja, der Kleine ist halt langsamer als der Große, aber es spielen ja noch viel mehr Faktoren, die in den letzten 20 Jahren davor eine Rolle gespielt haben, Grund, warum ich dreimal so langsam bin wie er. Man müsste ja wahrscheinlich auch bei den sehr Jungen, also wenn ein Mädchen in den Schachverein geht und ein Junge in den Schachverein geht, warum wird der eine besser als die andere in den meisten Fällen? Und warum ist, wenn sozusagen der beste Mann der Welt gegen die beste Frau der Welt spielt, am Ende die Gewinnerwartung irgendwie für die Frau 2 aus 10, 1,5 aus 10 oder irgendwie so.
Gut, da müsste ich dir die Gegenfrage stellen. Du erziehst doch deine Kinder komplett gleich, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Oder sagst du dem Jungen, der muss mehr leisten als das Mädchen. So ist es in vielen Kulturen der Fall, ja. Und das muss man berücksichtigen, dass in vielen Kulturen der Junge einfach, es klingt jetzt ziemlich blöd, aber es ist so, eine höhere Wertigkeit hat und da mehr getrimmt wird als das Mädchen. Das sind diese sozialen Faktoren, die wir an der Stelle überhaupt nicht ignorieren dürfen. Nur wenn wir wissen, dass diese sozialen Faktoren gegeben sind, dann wissen wir ja dennoch, dass diese sozialen Faktoren dazu führen, dass die Jungs am Ende eine bessere Ausbildung bekommen. Und dann sind wir über dem Punkt der Fairness. Mhm. Also, aber im Endeffekt, meines Erachtens, lässt sich das Problem ziemlich einfach lösen. Wenn der Schachbund sagt, es gibt keine Unterschiede, weil Schach kein physischer Sport ist, dann ist meine Gegenfrage, warum haben wir eine Frauen- Kategorie überhaupt? Das wäre also die einfachste Lösung. Wir schaffen es ab und alle sind zufrieden, alle sind glücklich und wir müssen darüber überhaupt nicht diskutieren.
Ja, ich habe noch keine abgeschlossene Meinung zu dem Thema, aber genau das war der Punkt, wo ich auch das Gefühl hatte, da gab es irgendeinen Haken in der Argumentation. Also wenn das sozusagen, weil das Argument, was ich gelesen habe, war, naja, wir sind jetzt ja schon weit und Männer und Frauen sind deshalb gleich, also kann eine Transfrau dann auch gerne beinehmen, aber dann braucht man auch keine Frauen-Männer-Kategorie mehr. Man muss aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch sagen, es gibt halt sehr wenig Frauen, die Schach spielen und denen muss man natürlich auch trotzdem irgendwie ein Eintrittstor ins Schach geben, weil wenn man auf ein normales Turnier fährt, das ist ja teilweise dann schon ein bisschen sehr Testosteron belastet und wenn man da so, also Frauenturniere sind ja in dem Sinne vielleicht auch mal so ein bisschen Schutzraum, dass Frauen sich da vielleicht ein bisschen wohler fühlen als auf dem gängigen Open.
Jetzt möchte ich auf deine Aussage Testosteron hinweisen. In dem Moment, wo eine Person, die bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurde, in einen Frauenwettbewerb eintritt, hat sie automatisch ein ganz viel höheres Testosteron-Level, um auf das Testosteron zurückzukommen. Das heißt, in dem Moment, wo man sagt, wir brauchen eine Frauenkategorie, weil wir die Frauen dazu motivieren müssen, dann wäre ich der Meinung, dann sollten wir aber auch wirklich Menschen nehmen, die bei der Geburt dem biologisch weiblichen Geschlecht zugeordnet sind, weil das Testosteron-Level und damit das Aggressivitätslevel schon alleine unterschiedlich ist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel im Schwimmen oder in anderen Sportverbänden auf das Testosteron-Level ganz genau geachtet wird, um genau hier eine Balance zu finden. Nur die Sache ist, so wie es jetzt ist, gibt es keine Regeln, keine Regularien, keine wissenschaftliche Untersuchung und das Traurigste für mich dabei ist die Tatsache, dass das alles seitens des Verbands abgelehnt wird und dass man hier nur eine Seite als Opfer, mir tun beide Seiten unheimlich leid. Ja, die eine Seite wird als Opfer gesehen und die andere Seite, also die U18 weiblich, die Mädchen. Und ich habe mit einigen nicht direkt, aber über die Trainer schon einen Eindruck bekommen, viele von denen empfanden es als unfair. Und jetzt stell dir vor, du spielst eine Partie und du weißt, dein Gegner hat ein Handy in der Hand und kann jedes Mal aufs Klo rennen und bescheißt. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du die Partie spielen? Das ist jetzt eine ganz schlechte Analogie.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine Analogie. Das ist eine ganz schlechte
Analogie, aber es ist dieses unfair Empfinden. Es ist das gleiche Empfinden, dass du eine Unfairness empfindest. Es geht um die Empfindung, es geht nicht um die Tatsache an sich.
Da muss man dann aber fragen, im Leben ist immer irgendwas unfair. Also nur das Empfinden einer Ungerechtigkeit bedeutet noch nicht, dass diese Ungerechtigkeit existiert. Also was es nicht heißt, dass es in dem Fall so ist. Also es kann gut sein, dass das tatsächlich eine Ungerechtigkeit ist. Das müsste ja so eine wissenschaftliche Analyse zeigen.
Es hat psychologische Auswirkungen und darum geht es mir. Es hat psychologische Auswirkungen und ich kann dir dazu auch eine Geschichte erzählen. Ich war letztes Jahr bei der Olympiade in Budapest und in der letzten Runde, die war früh morgens, sind wir alle in die Lobby gegangen und ich sehe eine englische Kollegin von mir und sie weint. Und ich spreche sie an und ich meine, von der englischen Nationalmannschaft sind mindestens 3 Spielerinnen, die sind mehr oder weniger meine Generation. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und sie weint und ich sehe, sie ist völlig aufgelöst. Und dann frage ich sie, sag mal, was ist mit dir los? Was ist denn los? Und sie sagt mir, sie spielt heute gegen einen Mann. Das ist ihr Empfinden. Ich sage nur, das ist ihr Empfinden. Und dann frage ich sie, wie meinst du Mann? Ne? Gegen einen Transgender. Und das ist in ihrem Gefühl, weil sie eben auch sehr konservativ ist. Hätte sie gewusst, dass sie gegen diese Person spielt, hätte sie den Trainer gefragt, nicht aufgestellt zu werden, weil sie das psychologisch fertig macht. Aber da sie das nicht wusste und erst im Nachhinein durch die Datenbank erfahren hat, dass das vorher ein Mann war, musste sie spielen, aber sie war völlig aufgelöst. Sie ist zur Partie gegangen, hat die Partien unter Krampf gespielt und teilweise unter Tränen. Ich meine, wir waren nicht weit weg von der englischen Mannschaft und hat die Partie verloren. Und an der Stelle möchte ich alle Leute fragen, ist es wirklich so einseitig zu sagen, die eine Seite muss berücksichtigt werden und auf die andere Seite wird, pardon, auf gut Deutsch geschissen?
Nee, das
kann nicht das Ziel sein.
Das ist ja genau, warum man diese Diskussion führt, weil man die Sorge hat, es könnte Frauen benachteiligen. Das ist ja eine reine, sozusagen, benachteiligen wir dadurch Frauen, wenn Männer, die dann Transfrauen sind, an den Wettbewerben teilnehmen. Das ist ja der einzige Grund, warum wir diese Diskussion führen. Die Frage, ob hier sozusagen der Schutz der Frauen, der ja immer, also vor allem in körperlichen Sportarten, aber eben vielleicht auch im Schach, gegeben sein muss, ob man das da als ja, Schachbund oder wer auch immer, ob man das da verletzt. Das ist ja die ganze, ich glaube, egal wie es am Ende ausgeht, sowas, ich könnte auch super viele Begebenheiten, ich glaube, jeder in seinem Leben sagen, wo er das Gefühl hätte, ungerecht behandelt worden zu sein. Und wo wäre ich jetzt in meinem Leben, wäre nicht diese Ungerechtigkeit mir widerfahren? Und da kann jeder von uns anekdotisch im Leben dutzende Sachen sagen. Das ist sozusagen, glaube ich, aber um eine Lösung zu finden, mit der wir am Ende alle leben können, schwer. Mein Gefühl ist, dass sozusagen, jetzt interpretiere ich, was du gesagt hast, aber du eher auf der Seite stehst zu sagen, Männer, die zu Frauen werden, sollten ja nicht bei Frauenturnieren sein. Wenn das so ist, dann würde das ja eine wissenschaftliche Erhebung ergeben, dass es dort zu große Vorteile geben könnte. Ich fand es übrigens sehr interessant.
Ich verlange den wissenschaftlichen Diskurs. Das ist alles. Ich verlange den Diskurs.
Ja, genau, aber ein Wissenschaftler, ich meine, ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann nur meine Meinung dazu sagen und ich habe keine Ahnung von Biologie, Körperbau, Neurologie, was du gesagt hast, ne, Testosteronspiegel. Ich habe ja keine Ahnung. Und ich werde es mir auch nicht anlesen. Also dazu bin ich dann halt am Ende des Tages auch zu ignorant. Aber deswegen gibt es ja Menschen, ich sage ja auch nicht allen, also ne, es kann ja auch nicht jeder so gut Schach spielen wie wir. Ne, dazu sind wir halt da, Schach zu spielen. Ne? Wenn man gucken, ne, schöne Partie. Und andere Menschen sind dafür da, rauszufinden, was gewisse Sachen mit dem Kopf machen. Deswegen finde ich, sollten die Leute, also wir als Schachspieler müssen uns nur auf einen Weg einigen, zu sagen, wenn wir diesen Weg bestreiten und das Ergebnis kommt dabei raus, das akzeptieren wir dann alle und von da aus können wir dann weitergehen. Deswegen müssen wir als Schachspieler erst den Weg definieren und wenn der gegangen ist, müssen halt alle mit dem Ergebnis leben. Die Schachfreundin Neckarsteinach haben was sehr Interessantes geschrieben. Ich mache das hier mal kurz drauf. Ich kann das nämlich auch machen. Michael, du bist nicht der Einzige. Ein Transmann, der eine biologische Frau ist, sie werden auch gezwungen, im Umkehrschluss bei Frauenmeisterschaften teilzunehmen. Das stimmt nicht, weil es gibt ja keine Männermeisterschaften.
Eben, es ist offen.
Keine Männermeisterschaften. Es gibt oben und es gibt Frauen. Das heißt, das ist da...
Der große.
Genau, also deswegen dürfte jede biologische Frau, warte mal, jeder biologische Mann, nee, warte mal, wie rum ist es dann richtig? Jede biologische Frau, die zum Mann wird, dürfte nach den konservativeren Verständnissen bei beiden mitspielen, wenn das Biologische zählt. Genau.
Ja. Also der Schachsport hat ja den Vorteil, dass wir eine offene Kategorie haben und eine Frauenkategorie. Das haben ja viele Sportarten nicht. Deswegen kann jetzt hier von Exklusion in dem Bereich gar keine Rede sein. Und was ich auch spannend fand, weil ich mit meiner Cousine darüber über 4-5 Stunden diskutiert habe oder besser gesagt darüber geredet habe, weil ich das auch verstehen will. Und sie zum Beispiel hat gesagt, sie hat sich in ihrem Körper unwohl gefühlt. Sie hat sich immer als Frau gefühlt und deswegen hat sie auch ist sie diesen Schritt gegangen. Aber was sie niemals wollte, war in irgendeiner Hinsicht Aufmerksamkeit zu erregen, weil sie einfach ein ruhiges und erfülltes Leben als Frau leben wollte, ohne in irgendeiner Hinsicht auffallen zu wollen. Aber in dem Moment, wo ich als biologischer Mann, das ist jetzt die falsche Fachsprache. Ja. Die Fachsprache ist immer bei der Geburt dem biologischen Geschlecht zugeordnet zu sein. Aber in dem Moment, wo ich bei der Geburt dem biologisch männlichen Geschlecht zugeordnet bin und dann den Schritt gehe oder beziehungsweise mich im falschen Geschlecht biologisch fühle und sage, ich bin im sozialen Geschlecht eine Frau, dann zumindest nach ihrer Logik möchte ich eigentlich keine Aufmerksamkeit erregen. Aber das tue ich doch automatisch dann, wenn ich in den weiblichen Sport eintrete. Und viele Sportarten, da ist das gerechtfertigt, weil es keine offene Kategorie gibt. Aber also beim Schach gibt es sie ja.
Ich weiß übrigens nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob nicht auch eine Frau theoretisch bei den Männern mit Fußball spielen dürfte.
Ja, aber es gibt keine Beispiele. Es gibt kein,
du kannst keine praktischen Beispiele.
Beispiele nennen, wo ein Transmann, der früher eine Frau war, freiwillig zu den Profisportarten wechselt, weil sie wissen, sie hätten körperlich gar keine Chance.
Aber ich wollte nur sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob da steht zum Beispiel, dass bei diesem in der Fußball-Bundesliga bei den Männern in Anführungsstrichen, wenn ich theoretisch auch eine Frau spielen mitspielen würde. Aber ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Das andere, das ist viel wichtiger. Ich würde auch behaupten, dass zum Beispiel die deutsche Jugendmeisterin, die wollte die Aufmerksamkeit auch nicht haben. Die will einfach da spielen, wo sie sich hingehörig gefühlt. Und
da muss ich sie widersprechen. Es gibt genug Beispiele international. Der letzte Aufschrei war im Darts, wo praktisch die hätte man nicht gegen die Transfrau im Finale angetreten ist, weil sie das unfair erachtet und einige andere nicht mit ihr in einem Team spielen wollten, weil sie es unfair achten. Also da gibt es genug Belege, die ganz klar zeigen, dass einige Frauen da nicht mitmachen. Und im Darts kannst du genauso wenig wie im Schach sagen, es geht um körperliche Überlegenheit. Es wird ein Pfeil geschossen. Und da, selbst da sage ich, es gibt einen Unterschied in der Fokussierung. Das muss ich dir eine persönliche Frage stellen, John. Das klingt jetzt extrem absurd. Stell dir vor, deine Frau sagt dir, du sollst den Kühlschrank öffnen und die Butter rausholen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du nicht weißt, wo die Butter normalerweise platziert ist.
Keine Ahnung, 15 Sekunden, 20 Sekunden.
Ja, aber der Unterschied ist, wenn wir den Kühlschrank öffnen, sehen wir das ganze Konstrukt als Weitblick. In dem Moment, wo ein Mann einen Kühlschrank öffnet, ich rede jetzt vom Schnitt, nicht von Individuen, dann sehen die das im Tunnelblick. Deswegen sind auch die Männer deutlich besser im Überholvorgang als Frauen, weil sie viel weiter in einem Tunnelfeld sehen können, während die Frauen alles vom Weiden erfassen. Es ist belegt, dass es einen ganz krassen Fokussierungsunterschied schon allein in der Hinsicht gibt. Plus einen räumlichen Vorstellungskraft. Ich bin orientierungsblind. Mein Freund erfasst alles. Und es ist auch belegt, dass in der räumlichen Vorstellung Männer ganz klar dominierend sind. Jetzt müsste man sich die Frage stellen, ob das beim Schach eine Rolle spielt. Und da würde ich sagen, eventuell könnte es bei der Variantenberechnung durchaus eine Rolle spielen, wenn du eine bessere räumliche Vorstellungskraft hast. Aber das habe ich nie belegt, noch habe ich das wissenschaftlich untersucht. Aber was ich damit meine ist, es gibt Unterschiede, die haben nichts mit dem IQ zu tun, aber sie sind gegeben. Und da muss man die Analyse führen, ob sie fürs Schach relevant sind oder nicht.
Aber das ist doch zumindest mal, weil wir haben ja vielleicht auch noch ein, zwei andere Themen, zu die wir kommen wollen, ein guter sozusagen gemeinsamer Ansatz, weil, also ich zumindest werde keine Autorität in dem Thema, habe ich auch kein Interesse sozusagen dran. Und ich glaube, das müssen einfach Leute am Ende die finale Einschätzung machen, die da mit einem komplett wissenschaftlichen Blick draufstehen, drauf gucken. Aber was ich sehr gut finde, ist, dass sozusagen wir beide denken, dass braucht man da irgendeine Art von Analyse, dass man schaut, ist das ein Nachteil? Und wie gesagt, dass dann auch jede Seite, jeder, ich sitze da auf einem ideologischen Ross, andere, die vielleicht eher von einer konservativeren Richtung kommen, was ich auf Facebook teilweise sehe, ich will keine Namen nennen, aber die sitzen da auf der ganz anderen Seite auf dem ideologischen Ross, dass da dann jeder mal eine Runde runterkommt. Und dann man die gemeinsame Lösung auch akzeptiert. Und gleichzeitig kann ich nur jeden beglückwünschen, der es schafft, da so sein das, was er tatsächlich ist, auch auszuleben. Weil das ist eine menschliche Leistung, die ist, also kann ich nur den Hut vorziehen.
Ja, deswegen sage ich ja, ich meine, ich bin klassischer CDU-Wähler, der andere ist klassischer Links- oder Grünen-Wähler. Aber um Konsens zu finden und eine gerechte Verteilung zu finden, muss eine wissenschaftliche Analyse daher. Und das ist das, was ich verlange. Und wenn ich dann eben vom Schachbund höre, dass die Frauenkommission nicht beschlussfähig ist und dass man über diese Schiene versucht, das Ganze zu stoppen, dann ist das für mich halt nicht besonders demokratisch. Und damit gut. Kann man das Thema auch beenden.
Ja, aber das war super interessant. Sehr gut. So kann man doch darüber diskutieren. Man muss sich doch nicht immer direkt an die Gurgel gehen.
Nein, um Gottes Willen, nein. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr Männer versteht das gar nicht, wie oft wir während zum Beispiel einer Partie zur Toilette rennen müssen, weil wir unser Tampon wechseln müssen. Also es ist nur ein blödes Beispiel, aber das sind halt Sachen, die spielen schon eine Rolle. Ja, die kann man nicht einfach so ad acta schieben. Aber das ist jetzt vielleicht eins der wenigeren Beispiele, weil wir ja nicht jeden Tag das Problem haben. Aber ich will damit nur sagen, es ist nicht schwarz-weiß, das Thema. Ja. Darum geht es mir.
Ja, bevor wir hier noch weitere verlieren, wie den Alex, der sich beklagt.
Wir haben die besten Einschaltquoten von immer bisher.
Wobei ich bin auch nicht ganz der Meinung, dass es hier nicht um Schach geht. Also es ging sehr wohl sehr intensiv um Schach. Und das ist ja die Diskussion, die das Schach die letzte Woche beherrscht hat. Aber wir haben natürlich noch weitere Themen. Ja, ich würde gerne mal diese Klage von Wladimir Kramnik ansprechen, was ihr dazu meint. Ich finde, der hat, ja, er ist so ein bisschen, neulich habe ich das Wort gelesen von Levon Aronian, der einen offenen Brief geschrieben hat an Wladimir Kramnik. Kramnik verhält sich so wie der Hammer, der überall einen Nagel sieht. Ne? Also wie der Anti-Cheater, der überall einen Cheater sieht. Und jetzt hat er sogar den David Navarra verklagt vor irgendeinem Gericht in Genf. Und da sagen viele Leute, jetzt ist aber mal gut, das ist übertrieben. Und der Meinung würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Das ist ungehörig, was er da einfach macht. Also jeden einfach zu beleidigen und dann sogar noch vor Gericht zu zerren. Ich meine, das macht ja auch was mit den Menschen. Und David Navarra hat ja in einem Podcast gesagt, dass er sogar überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Gut, es geht sicherlich nicht jedem so nahe, ja, aber man muss immer auch schauen, was jemand, ne, wie jemand empfindet, über den man was sagt. Elli, wie schätzt du das ein? Kennst du die beiden Spieler und wie findest du das Vorgehen in der Sache?
Ich kenne Kramnik persönlich, da war mal beim Essen, aber es ist sehr lange her, aber ich hatte mich immer mit ihm gut verstanden, aber ich kenne auch David Navarra sehr gut persönlich und ich weiß natürlich, dass er sehr sensibel ist. Ich kann nur sagen, dass aktuell jetzt interne Gespräche darüber laufen, ob wir eine GoFund-Kampagne für Navarra starten, einfach um ihn finanziell als auch moralisch, seelisch und in jederlei Hinsicht Loyalität zu zeigen. Weil Kramnik hat insofern recht, dass es ein Cheating-Problem gibt. Das will ich gar nicht abstreiten, aber er hat mit David Navarra komplett den Bogen überspannt, weil er sich damit jemanden ich will sagen ausgesucht, das ist nicht das beste Wort, aber er hat sich jemanden ausgesucht, der wirklich zu den Personen gehört, wo ich sage, wenn ich jemanden zur liebsten Schachperson von allen Großmeistern küren könnte, wäre für mich David Navarra die Nummer 1.
Ja? Und die Nummer 2 und die Nummer 3.
Ja, natürlich, weißt du. Und deswegen hat er da den Bogen überspannt. Was eben Kramnik nicht versteht, ist, es gibt einmal den rationalen Aspekt und es gibt den emotionalen Aspekt. Und er hat bei dem rationalen Aspekt, dass es ein Cheating-Problem gibt, auch auf chess.com, da gehe ich mit. Das weiß ich auch. Also, dass da teilweise auch unter den Top-Leuten einige Ungereimtheiten sind, weiß ich auch. Da habe ich interne Informationen zu. Aber jetzt eine Person persönlich dafür anzugreifen, dass sie darunter gelitten hat hier, weil sie überperformt hat statistisch, da anzugreifen und vor Gericht zu gehen, das war ein unglaublich schlechter Schachzug, um das jetzt auf Schachdeutsch zu sagen. Und da kann ich auch sagen, es gibt viele Großmeister und Großmeisterinnen, die nur darauf warten, dass David das Go gibt und wir eine ganz große Kampagne starten und ihn hier finanziell, als auch seelisch und moralisch zu unterstützen. Aber bis jetzt kann ich dazu nichts sagen, weil wir bis jetzt nicht das Go haben.
Ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Will Einhalm schließt sich dir insoweit an, dass er sagt, ja, es gibt diesen emotionalen Aspekt und den gab es auch bei Daniel Narodizki. Den Kramnik ja auch verdächtigt hat. Je mehr er sich verteidigt hat, desto mehr ging Kramnik mit absurden Aussagen auf ihn los. Ne? Also man weiß gar nicht, wie man sich dagegen wehren soll, weil wenn man sich verteidigt, dann kommt noch mehr in der Richtung.
Schweigen ist bekanntlich Gold und Kramnik hat sich da eine Psychose verfangen, meines Erachtens, wo die beste Strategie ist, darauf gar nicht erst zu reagieren. Und alle diejenigen, die des Cheatings bezichtigt werden, ich glaube, es war auch Frederik Swane und Vincent Keimer und weiß der Kuckuck was, sie sollen sich stolz fühlen, dass sie doch sehr gut Schach spielen können. Und damit wäre für mich das Thema vom Tisch. Ich meine, ich habe die Title Tuesday gespielt, aber ich hätte schon Angst davor, wenn ich mal irgendwie überperformen würde, weil dann bist du ja sofort als Frau vor allem ein Kandidat des Cheatings. Aber mir hat mein Großmeister gesagt, in dem Moment, wo ihn Kramnik des Betrugs bezichtigt, würde er sich sehr, sehr stolz fühlen, weil er weiß, er kann gut Schach spielen. Und das ist etwas, was man vielleicht hier im Hinterkopf behalten sollte, um dann das Ganze locker zu sehen. Aber David Navarra ist natürlich eine Person, die hochsensibel ist und sehr anfällig auf solche Sachen reagiert. Und damit hat es leider in der Hinsicht jemanden getroffen, den es nicht treffen sollte.
Ja. Absolut, ja. Übrigens, mein Vater hat den Spruch auch immer gesagt. Der hat immer gesagt, wenn jede Lösung ein Hammer ist, ist jedes Problem auch ein Nagel. Also so hat er das immer gesagt. Ja. Also, das ist nächstes Thema.
Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu, zu dem Thema.
Nee, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Inhaltlich kann ich, wie gesagt, Kramniks Sachen zum Cheating ist ein Problem und online wird extrem viel gescheatet. Da hat er völlig recht. Und da wird auch vieles seitens der FIDE unter den Tisch gekehrt. Das weiß ich auch, weil sie keinen Skandal
bekommen bestimmt auch.
Ja, natürlich. Also wenn es Top-10-Spieler betrifft und der eine Top-10-Spieler cheatet gegen den anderen, da haben sie gar keinen Bock drauf, daraus eine Szene zu machen, weil sie wissen, es ist schlechte Publicity für sie. Das weiß ich, dazu sage ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß es aus erster Hand, weil ich auch mal in einem Cheating-Skandal vor ein paar Jahren involviert war, deswegen weiß ich das. Aber ich sage nur so viel, so wie es jetzt gelaufen ist, sehr unglücklich und hätte Kramnik nicht die Damacher-Karte gespielt, hätte er bessere Karten gehabt.
Ja. Ja gut, also nächstes Thema, Freestyle. Du hast in Karlsruhe ja nicht mitgespielt, hattest es dir überlegt, aber hast durchaus, glaube ich, eine gewisse Affinität zu Freestyle, wie viele andere Großmeister auch, wenn ich es richtig weiß. Ist das was Dauerhaftes oder steht und fällt es mit dem finanziellen Engagement von Büttner und von potenziellen Sponsoren? Man sieht es ja jetzt an der Absage des Indien-Events, dass es da am Geld offenbar mangelt, an lokalen Unterstützern, obwohl Indien ja eine riesige Schachunterstützer-Szene hat, ne, von Magnaten aus irgendwelchen Top-Konzernen. Wie siehst du die Situation um Freestyle?
Sagen wir es mal so, ich hätte gerne beim Kränke oben teilgenommen, weil Freestyle ist halt befreiend, du musst dich nicht vorbereiten, du kannst zur Partie gehen, du sparst mindestens 2-3 Stunden Kraft im Vornhinein. Ich weiß eben von einigen meiner Schüler, und die sind jetzt vielleicht 400, 500, 1000 Elo, sie sagen mir selber, sie können diese Partien nicht nachverfolgen, weil das einfach zu hochkomplex ist. Das heißt, was ich damit sagen will, Freestyle ist eine ganz tolle Sache für Spieler ab gewissem Niveau, auch für Zuschauer auf einem gewissen Niveau. Aber ich würde jetzt dennoch behaupten, dass der Großteil aller Zuschauer wirklich aus dem Hobby-Hobby-Bereich kommt. Und da weiß ich eben von einigen meiner Schülern, sie haben sich das angeguckt, aber haben irgendwann abgeschaltet, es war zu komplex für sie, weil sie von Anfang an einfach komplett neu denken mussten, das ist eine Menge Kraft gekostet hat und das weniger für sie attraktiv gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass das Freestyle ist toll für alle erfahrenen Spieler und erfahren heißt es für mich, sagen wir mal ab 1600 ungefähr. Aber es ist kontraproduktiv für die Nullanfänger und allgemeinen Starter, weil sie eben von Anfang an sich reinfuchsen müssen und das ist dann logischerweise wesentlich schwieriger. Der Büttner, der macht natürlich alles dafür, dass das ganze Format lebt. Das Problem, was ich daran sehe, ist, wenn irgendwann Jan Büttner entscheidet, es ist für ihn vielleicht gar nicht mehr so spannend, weil er andere Interessen verfolgt. Das kann ja passieren. Und dann wird dieses System oder diese Sportart in dem Moment, wo er die Interesse daran verliert Sterben, weil es einfach nicht genug andere Leute gibt, die auf diesen Zug aufspringen. Er hat zwar jetzt für New York, für Las Vegas Sponsoren generiert, aber die Amerikaner sind ja immer für Show und Action und Schnickstart geeignet. Aber in Indien zum Beispiel, und Indien hat wirklich viel, viel Geld für Schach, das sollte ihnen schon einen Denkanstoß geben, wenn die Inder nicht genug Sponsoren zusammenkriegen, weil sie dieses Format einfach für nicht geeignet halten, dann ist das schon ein Schuss in eine Richtung, die ganz klar unterstreicht, dass dieses Format vielleicht keine Zukunft hat, in dem Moment, wo ein Hauptsponsor abdriftet.
Vielleicht keine Zukunft wäre mir vielleicht so ein bisschen zu stark, weil es gibt ja auch schon jahrzehntelange Wettkämpfe in Deutschland, nicht nur die Chess Tigers Turniere von Hans-Walter Schmidt, sondern auch in Berlin und so weiter. Also es gibt ja schon, ich sag mal, lokale Chess 960 Hochburgen, auch unabhängig von Büttner, aber natürlich auf einem ganz niedrigeren Level als
ich wollte sagen, keine Zukunft hat, um damit gutes Geld zu verdienen. Also es geht jetzt um den Profibereich. In den Hobbybereich wird das nach wie vor natürlich beliebt sein. Da sehe ich gar keinen Zweifel dran. Aber wenn du jetzt sagst, du willst Freestyle auf das gleiche Niveau wie das klassische Schach bringen, würde ich sagen, das wirst du nicht schaffen. In dem Moment, wo jemand wie Jan Büttner das Interesse verliert, weil du einfach, du brauchst von den Jan Büttners ungefähr 10 Leute, die dahinter stehen, und die hast du nicht. Und in dem Moment, wo Indien das absagt oder diese Sponsoren nicht findet, ist das ein schlechtes Zeichen, weil für mich Indien die Hauptstadt oder das Hauptland des Schachs aktuell ist.
Ja, interessant wird es sein, wenn es Grenke nächstes Jahr wieder gibt und in dem gleichen Format wieder, dass man entweder Freestyle oder klassisch spielen kann, dass man dann vergleichen kann, wie viele spielen Freestyle, wie viele klassisch. Und weil letztes Jahr war es ja tatsächlich so, nicht letztes Jahr, es war ja erst an Ostern, dass im oberen Elo-Bereich eben tendenziell mehr Freestyle gespielt haben und wie du sagst, ne, im mittleren und unteren Bereich die Leute fast komplett bei klassischem Schach geblieben sind.
Warte mal, die Zahlenverteilung, wenn ich fragen darf, weil ich habe es jetzt nicht verfolgt.
Ja, also ganz, wie gesagt, tendenziell je höher, desto größer der Prozentsatz. Ich glaube insgesamt, Johnny, hilf mir, waren es vielleicht 20% Freestyle oder sowas?
Am Ende, ja. Am Anfang glaube ich nicht, aber am Ende, ja.
Aber das zeigt, die 20% Freestyle waren wahrscheinlich Top-Spieler und professionelle Spieler, die damit theoretisch Geld verdienen können, weil das Preisgeld beim Freestyle ja höher war.
Genau.
Und die anderen Prozenten waren ja das Normale oben, was eigentlich ganz klar zeigt, wohin sich der Amateursport nach wie vor bewegt. Und das würde wiederum die Aussage meiner Schüler bestätigen, dass sie mit einem normalen Schach mehr anfangen können.
Ja. Ja, also ich habe auch so ein bisschen zwei Herzen. Ne? Das Chess Tigers Herz, das schlägt für Chess 960. Mein eigenes und auch das Thema, ich sag mal, Schachkultur, ne? 1500 Jahre alt, das schlägt natürlich für das klassische Schach. Und wie du sagst, es ist für Anfänger halt echt schwer. Also ja, dieses Chaos, was ja vom ersten Zug an herrscht, da fühlt man sich einfach unwohl. Ne? Da freut man sich, wenn man seine bekannten ersten 5, 6 Züge ziehen kann. Ja, wenn ich meinen erstens C4, zweitens G3 von Johnny ziehen kann, dann bin ich happy. Johnny ist in Freestyle natürlich nicht. Genau. Ja, Freestyle haben wir abgehakt. Wir sind ja auch schon weit über der Zeit, aber gut, das lag natürlich an dem Thema. Ich würde gerne nochmal über die Schüler deines Papas sprechen, insbesondere Christian Glöckler. Hat er eigentlich noch mehr Schüler oder ist das konzentriert er sich auf den, weil der momentan so abgeht wie eine Rakete?
Der hat noch einen anderen Schüler in der U8, das ist der Martin, oh Gott, Trihonov. Der hat jetzt das erste Mal als 7-Jähriger in der U8 gespielt, ist aber in der U8 Berliner Meister geworden mit 6 Jahren. Und das ist der kleine neue Magnus Carlsen. Das wissen nämlich die meisten. Ich habe ihn kennengelernt, das war ganz lustig. So letztes Jahr im Frühjahr bekam ich einen Anruf vom World Chess Club. Ich bin ja in Berlin stationiert. Und da meinte der Mike, das ist der damalige Chef gewesen oder Manager von World Chess Club, ob ich mal Zeit hätte, vorbeizukommen. Er hätte einen 5-Jährigen für mich, den ich mir mal anschauen soll. Dann bin ich irgendwo vorbeigekommen Also einen niedlichen kleinen Fünfjährigen, Martin, vor mir gehabt. Dann wollte er gegen mich auch sofort Schach spielen. Und da habe ich gegen den gespielt und dachte mir so, Wahnsinn. Also der hat so alles, was so ein, zwei Kombinationen mäßig war, hat er alles gesehen. Der war fünf, ja. Der hat gegen mich eine ganz normale Blitzpartie gespielt, als wäre das das Normalste der Welt. Und der ist dann ein Jahr später mit sechs U8-Meister geworden in Berlin. Und ich weiß nicht, ob das Leute mitbekommen haben, wahrscheinlich nicht, weil es jetzt in Berlin, also in den Schachverbänden oder in Landesverbänden jetzt nicht so große Wellen schlägt. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Sechsjähriger die U8-Meisterschaft gewinnt und ein bisschen Ahnung hat, und das wirst du haben, Johnny, weil dein Sohn auch irgendwie 6, 7, 8 ist und du weißt, wie krass die Unterschiede in dem Alter sein können, was die mentale Reife und alles angeht, dann kannst du dir vorstellen, was ein Unterschied zwischen einem 6- und 8-Jährigen ausmacht, vor allem vom Reifestatus her. Absolut. Und der hat jetzt in der U8 Deutschen Meisterschaft gespielt. Er hat es jetzt nicht irgendwie, es ist nicht unter die ersten drei gekommen, aber er hat schon vernünftig abgeschnitten. Aber das ist für mich ein Junge, wo ich sage, da sollte man ein Auge drauf halten. Und Christian natürlich auch ist ein Phänomen, der hat ja relativ spät mit Schach begonnen und das wird immer wieder an der Stelle vergessen. Wenn ich ihn jetzt mit Hussein vergleiche, der wesentlich früher mit Schach begonnen hat, könnte man sagen, wenn man jetzt nur von den Jahren ausgeht, die die Person mit Schach sich beschäftigt hat, dann ist natürlich Christian doppelt so schnell gewesen wie Hussein, ja, weil er erst mit 9 begonnen hat und er sich alles teilweise selbst beigebracht hat. Also ich erwarte sowohl von Christian würde ich sagen, er ist 2 Jahren Großmeister, davon gehe ich ganz stark aus, spätestens. Und wenn er mit 5 begonnen hätte, wäre er schon Großmeister, aber das hatte er halt nicht. Deswegen, das müssen wir berücksichtigen, dass er erst mit 9 begonnen hat. Und bei Martin sehe ich auch so, dass er in den nächsten 3, 4 Jahren jeden in Deutschland bekannt sein sollte. Und bei den Jungs haben wir eben das ganz große Glück in Deutschland. Wir haben viele, wirklich viele Jungs, die herausstechen. Ich glaube, selbst Husseins kleiner Bruder ist jetzt keine schlechte Partie. Ich habe es jetzt nicht verfolgt, wie gut er jetzt aktuell ist. Aber ich würde sagen, im jungen Bereich müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen.
Womit wir schon wieder fast am Anfang sind. Ja. Aber wir wollen nicht zurück. Ja, Christian hat ja auch gestern das Youth Open in Frankfurt von den Chess Tigers gewonnen. Also Glückwunsch dazu. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Nichts mehr, ne? Außer, dass wir gespannt sind, wie er sich entwickelt und wann wir ihn als Großmeister. Erstmal muss er internationaler Meister werden, Schritt für Schritt.
Also, er hat jetzt schon eine Norm erfüllt und die Edo-Zahl auch. Das heißt, er müsste beim nächsten Kongress, wenn der Antrag gestellt wird, automatisch Meister werden. So ja, habe ich es zumindest indirekt wahrgenommen. Ich habe es nicht verfolgt, aber ich glaube, er hat alle Normen und er hat die Elo-Zahl, zumindest in der Live-Elo, der ist übers Ruf hier, klar. Der hat alle Voraussetzungen erfüllt, der müsste eigentlich EM werden.
Johnny, da ist dein Sechsjähriger noch ein bisschen weg von.
Ja, aber er Oscar, hat immerhin schon mal...
Ich bin ganz großer Fan von Oscar, muss ich an der Stelle sagen.
An dem Tisch, an dem ich jetzt gerade sitze, den hat nämlich eines Tages Elisabeth vorbeigebracht, weil ihr irgendwie ausgeräumt hat oder was weiß ich. Und ihr hattet den auf jeden Fall über. Ich sitze jetzt also gerade an Elisabeths Schreibtisch, weil ich noch an keine...
An Tisch meines Nachbarn, der weggezogen ist. Ach,
oder deines Nachbarn. Oder,
auf ja. den Müll geschmissen hätte.
Ja, aber der ist also wunderbar. Und in dem Zuge, ich war nämlich gar nicht zu Hause, hat Elisabeth dann... eine Schachpartie gegen Oskar gespielt. Und davon hat Oskar ganz stolz berichtet und da gab es auch ganz süße Fotos von, wie die beiden gegeneinander gespielt haben.
Ja, sehr schön. Das ist doch eine Erinnerung fürs Leben, oder? Die er da schon hat.
Ja. Die beste Erinnerung. Er spielt auch nächste Saison, ist er jetzt schon für eine Mannschaft gemeldet. Wir waren vor einer Woche beim Sommerfest und ab der kommenden Saison gibt es auch Mannschaftskampf.
Aber die beste Erinnerung für mich war, dass er dann aus dem Zimmer gerannt ist und dann zu Fabi, meinem Partner, gesagt hat, ich habe sie fast geschlagen. Und ich habe noch zu Fabi gesagt, der Kleine ist besser als du. Das fand er ja auch nicht besonders.
Ja, was haben wir noch auf dem Zimmer?
Oskar ist sehr, sehr pfiffig. Der wird was.
Ja. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Du wolltest noch was zum Thema Leistungssport sagen. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Haben wir das erschlagen oder liegt der da noch?
Nö, was es geht besonders einfach darum, dass eben in der letzten Zeit vor allem der Frauenkader extrem im Fokus stand, weil sie so schlecht gespielt haben. Und ich in der Hinsicht mal so ein paar Zusammenhänge sagen wollte, dass klar, wir haben, also ich habe 50 Elo-Punkte verloren, die Nara hat beim Turnier jetzt bei der Europameisterschaft sehr schlecht gespielt. Und klar, kann ich jetzt an der Stelle sagen, das ist größtenteils natürlich unsere eigene Schuld, aber ich möchte an der Stelle auch betonen, dass manchmal die Motivation da schon eine Rolle spielt und der Leistungssportbereich wurde die letzten 2 Jahre halt komplett totgespart. Und für 2024 habe ich das auch komplett verstanden, weil wir waren mehr oder weniger ein verschuldeter Schachbundhaufen, wenn man es so sieht. Für 2025 aber wurden die Mitgliedsbeiträge im 24er Jahren erhöht. Dadurch gab es eben einen Puffer von 180.000 plus oder sowas in der Art. Und da ist halt für mich die große Enttäuschung gewesen, dass an der Hinsicht da nicht zu beigesteuert wurde, weil ich meine, ich hatte meine letzten 3 Grand Prix gehabt, 2024 in Schimpkent und dann nochmal in Monaco und beim Grand Prix in Zypern. In Zypern hatte ich den gehabt und die Mädels haben eben ihr wichtigstes Turnier in Rodos, auf Rodos gespielt und im Endeffekt gab es da seitens des Schachbunds weder Interesse, irgendwas dazu beizusteuern, dass es sich da verbessert, noch irgendwie Bemühungen, etwas umzuschiften. Und das war für mich persönlich, war das ein ganz großer Motivationsfaktor auch, weil ich habe für Schimken, das war mein erstes Grand Prix-Turnier von 3, hatte ich extra angefragt beim Schachbund, ob es da eine Unterstützung gibt, weil sie ja unseren Zuschuss um 100% gekürzt hatten. Das heißt, A-Kader hatte früher 3.000, dann hatte er nur noch 1.500. Und ich wollte eben auch Josephine mitnehmen. Und sie haben gesagt, ja, sie unterstützen mit 1.500 Euro. Und dann nach dem Turnier hieß es dann, sie haben sich leider irgendwie geirrt, was der Ausrichtungsort anging. Es war halt Schimpkent und nicht Astana. Dadurch konnten sie das Geld nicht bewerkstelligen. Kann ich alles verstehen. Und dadurch habe ich das dann aus eigener Tasche beziehungsweise von meinem Zuschuss 25 bezahlt. Aber ich bin dann halt davon ausgegangen, dass sie dann irgendwie versuchen würden. Und da ist natürlich Ingrid die federführende Kraft. Sie ist Präsidentin und sie weiß, dass sie mir diesen Zuschuss für Schimpkent versprochen hat und dass es da Irrtümer gibt, kann ich alles verstehen. Weil dann gehe ich dann 25 schon davon aus, dass es irgendwie kompensiert wird. Und da gab es null Interesse daran. Und auch die Euromeisterschaft in Rodos muss man wissen, das wissen viele nicht. Von den Mädels, die alle spielen konnten, haben 3 Mädels alleine nicht gespielt, weil die Kosten zu hoch sind. Und 3 Mädels haben sich eine Wohnung geteilt, damit sie es überhaupt irgendwie stemmen können. Und wenn es dann heißt vom Schachbund, wir kriegen im 2. Halbjahr, also irgendwann jetzt im Juli oder August noch ein bisschen Zuschuss, dann ist meine Gegenfrage, warum kriegen wir den Zuschuss nicht in dem Moment, wo wir diese wichtigen Turniere haben. Im 2. Halbjahr findet keine EM, kein Grand Prix und kein Qualifikationsturnier statt. Und das war für mich persönlich und nicht nur für mich, sondern auch für die Mädels, weil ich habe ja mit Josephine und mit Lara und mit Jana, mit all den Mädels Kontakt. War es eigentlich im Endeffekt sowas wie eine Ignoranz uns gegenüber oder eine Ignoranz dafür, dass wir die wichtigsten Turniere Anfang des Jahres haben? Der Schachbund hat höhere Mitgliedsbeiträge eingesammelt, aber er zeigt, oder besser gesagt, es ist ja Ingrid, die das alles entscheidet, zeigt null Interesse daran, da irgendwie etwas zu machen. Und für mich ist es halt persönlich blöd gelaufen, weil mir wurden 1.500 Euro versprochen. Die sind nicht eingehalten worden, weil eben Schimpkent nicht Astana ist, sondern Astana hätten sie das Geld irgendwie durch die Schachschule damals bewerkstelligt, in Schimpkent nicht. Kann ich alles verstehen, aber dann hätte ich wenigstens erwartet, dass sie das irgendwie 2025 für uns alle erträglicher machen. Aber in dem Moment.
Gibt es denn da Argumente seitens des Schachbundes, warum das nicht erhöht wird?
Ja, ganz einfach. Im Schimpkent gab es keine Schachschule und das Geld wäre, diese extra 1.500 Euro Zuschuss für mich, wäre über die Astana-Schachschule gelaufen. Aber was verwechselt wurde, und das ist, glaube ich, auch Ingrid, die das verwechselt hat, dass Shymkent und Astana 2000 Kilometer auseinander liegt. Und wenn ich einen Shymkent spiele und nicht Astana und Astana das Geld stemmt, dann erwarten die natürlich auch, dass ich dort präsent bin. Nur wenn ich nicht in Astana, sondern in Shymkent spiele, klappt das nicht. Das ist auch, wie gesagt, das habe ich alles verstanden, dass es da Irrtümer gibt. Das fand ich auch nicht schlimm. Was ich an der Sache schlimm fand, dass es dann, nachdem ich das aus meiner eigenen Tasche, also sprich von meinem letzten Zuschuss 2025 an Josephine, die war ja meine Trainerin in Shymkent, bezahlt bekommen habe, dass dann seitens des Schachbunds oder seitens Ingrid überhaupt null mehr dazu gesagt wurde und ich meine letzten zwei wichtigsten Turniere ohne jegliche Hilfestellung vom DSB gespielt habe und natürlich auch, das weiß ich von den Mädels, die Europameisterschaft der Frauen ohne extra Bemühungen, dass sich da irgendwie was verbessert. Also für mich kann das nicht leistungssportmäßig gut sein, wenn drei Mädels sich ein Apartment teilen, dann ist da schon was schiefgelaufen. Ja, aber dann sage ich, dann muss es ein bisschen Feingefühl geben und wir hatten höhere Mitgliedsbeiträge, dass das dann irgendwie verteilt wird. Und wenn selbst das nicht möglich ist finanziell, dann wäre es immer möglich gewesen, die Unterrichtsstunden von Juri, der hat ja ein Pensum von mindestens 10 bis 15 Stunden im Monat, so umzustrukturieren, dass er den Mädels bei der EM oder mir beim Grand Prix geholfen hat. Das hat Ulrich zu seiner Zeit alles getan, aber Ulrich war auch mit Leidenschaft und Interesse beim Leistungssport dabei. Mhm. Und das ist etwas, was mich persönlich so negativ gestimmt hat, und was auch einer der Gründe ist, warum ich dieses Jahr nicht an der Europameisterschaft teilnehme. Natürlich hat es hauptmäßig private Gründe, ganz klar. Aber die Art und Weise, wie der Deutsche Schachbund den Leistungssportbereich und bei den Frauen ist es viel akuter als bei den Männern, weil die Männer können finanziell so oder so überleben. Aber die Frauen, wenn ich weiß, dass 30 ein Apartment teilen müssen, weil sie es sonst nicht schaffen, dann finde ich das sehr traurig.
Was mich immer sehr wundert, weil ich bin mir sicher, wenn wir jetzt Ingrid, die ist jetzt gar nicht da, befragen würden, dann würde sie auch irgendeine Begründung liefern. Die Kommunikation scheint da total nicht vorhanden zu sein. Also wenn es gibt keine, ne? Ja, also, ja. Also wenn irgendwie, vor allem wenn man den Mangel verwaltet, ist ja Kommunikation umso wichtiger. Dinge erklären und so weiter. Das hat mich damals gewundert, als sozusagen Gary Hertnick damals bei uns hier in dem Talk gesagt hat, naja, wenn der Paul Meyer Dunker gewinnt, dann macht er den Leistungssportreferenten nicht mehr gut. Jetzt hat er sowieso auch das Thema. Und dann habe ich ihn ja gefragt, hast du das denn Paul auch schon mal gesagt? Er sagte, nö, dem habe ich das noch nicht gesagt. Ich hätte erwartet, wenn man so eine Entscheidung trifft, das Erste, was man macht, ist, du rufst den Kandidaten an und sagst, nur dass du schon mal Bescheid weißt, wenn du gewinnst, dann musst du dir einen neuen Kandidaten suchen, kannst dich schon mal darauf vorbereiten, falls du gewinnst, dass du da schon mal jemanden in petto hast. Ich finde, das gehört einfach in jede Richtung. Also ich meine, ich war ja vor ein paar Jahren auch Trainer, ich habe ja auch super viele Fehler gemacht. Aber reden und dann kann nicht so viel entstehen, was dann explodiert.
Sagen wir es mal so, ich habe damals Kevin extra gefragt, ob ich noch irgendwas erwarten kann. Und er hat mir immer gesagt, dass es alles Ingrids Bereich ist. Und Ingrid, in der Zeit, wo ich meine Grand Prix hatte, hatte bei der Senioren-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft für England gespielt aktiv. Also sie hatte andere Prioritäten in dem Moment. Und ich habe mich dann auch nicht weiter in diese Sache reingesteigert, weil ich war so oder so schon enttäuscht von vielen, vielen Dingen, die in den letzten zwei Jahren passiert sind. Weil, ich sage es ganz ehrlich, Ulrich Krause hatte vielleicht das Pech, dass er einen Geschäftsführer hatte, der mit dem Geld nicht haushalten konnte. Das, wie gesagt, ich kenne die Bestandteile nicht. Ich weiß nur, in dem Moment, wo Ulrich zurückgetreten ist, hatte der Schachbund kein Geld mehr. Machen wir es einfach, ja. Aber er war menschlich, als er von seiner Leidenschaft zum Leistungssport und zum Verband der beste Präsident, den wir jemals hatten. Und es gab vor ihm und nach ihm keinen Präsident, der so viel Feingefühl, Engagement und Leidenschaft für den Leistungssport besessen hat wie Ulrich Krause.
Und alles, also aus seiner Sicht brauchen wir jetzt den Mittelweg. Jemand, der sich gut mit Finanzen auskennt.
Ich glaube, Ingrid hat finanziell den Schachbund sehr, sehr gut geführt. Da sehe ich überhaupt keine Zweifel. aber sie hat alles andere dafür geopfert. Sie hat keinen Mittelweg gefunden, noch hatte sie Interesse daran, überhaupt über den Leistungssportbereich nachzudenken. Das ist mein Vorwurf, den ich an sie habe und der auch belegbar ist, weil es gab kein Interesse an meinen.
Dann versuchen wir da jetzt mal einen positiven Twist reinzubekommen. Es gibt jetzt ja eine Veränderung im Leistungssport. Siehst du da die Chance, dass durch diese Veränderungen sich für euch auch positive Dinge verändern? Dadurch, ich will jetzt nicht sagen, dass Gary irgendwie das schlecht gemacht hat oder so, überhaupt nicht, aber Umbruch bedeutet ja immer die Chance, etwas neu wieder aufzubauen, was Johnny, vielleicht vorher nicht gut gelaufen ist.
Gerald mag vielleicht mit seiner Aussage gegenüber Paul übers Ziel hinausgeschossen sein.
Ich weiß nicht, welche Aussage du meinst. Aber ja.
Du darfst niemals vergessen, dass ohne ihn Krulich nie möglich gewesen ist. Also Jerry hat Krulich überhaupt erst rangeholt. Ohne Krulich hätten wir jetzt kein Power Girls Programm gehabt, wir hätten kein Grand Prix gehabt, wir hätten das alles nicht gehabt. Also selbst wenn Jerry vielleicht in der Hinsicht nicht einmal nicht diplomatisch geantwortet hat oder so, wie man es erwartet hat mit der Sache mit Paul, ja, dann kann man trotzdem sagen, er hat den Schachbund oder er hat praktisch sehr, sehr viel für die Frauen getan. Das möchte ich an der Stelle nicht kleinreden.
Nee, ich wollte das auch gar nicht beurteilen, seine Leistung, sondern einfach feststellen, egal welche Veränderung es gibt, dass auch immer die Chance für sozusagen Dinge wieder neu so aufzustellen, dass es vielleicht dann zwischen.
Es ist ganz einfach, ich möchte einfach mal sehen, dass Ingrid etwas tut, was dem Leistungssport und vor allem den Frauen zugutekommt. Und bis jetzt, in den letzten 2 Jahren, habe ich davon -0 gesehen. Hm. Und das wäre etwas, was ich mir wünschen würde.
Vielleicht gab es halt auch nicht die Möglichkeiten. Ich meine, der Leistungssport, die Frauen sind ja auch nicht die einzigen, die sich beschwert haben. Sie musste ja an allen Ecken und Enden sparen. Die Senioren zum Beispiel waren auch so ein Thema, ne, wo es Einsparungen gab.
Hast ein gutes Stichwort gebracht,
ja, Senioren. Ich wollte nur sagen, also sie ist heute nicht da und ich glaube, sie hat auch Gründe, Geld nicht ausgegeben zu haben. Ne? Ich glaube, es ist immer einfach aus dem Vollen zu schöpfen. Aber
24 komplett verstanden. Bei 2025 hätte ich ein bisschen mehr Feingefühl verlangt. Und wenn wir beim Thema Senioren sind, wenn ich die Senioren auf 0 Euro setze, 24 und 25, dann spiele ich nicht für die Nationalmannschaft der Engländer bei den Senioren im Gegenzug, weil das völlig falsche Signal gibt.
Unsere Senioren, das ist eine persönliche Entscheidung. Ne,
das ist eine persönliche Entscheidung, aber es wirft kein gutes Licht auf sie. Sie präsentiert als Präsidentin den Deutschen Schachbund und spielt für die englische Föderation bei den Seniorenmeisterschaften, während unsere Senioren auf 0 gesetzt werden. Es ist klar, ihre persönliche Entscheidung, aber es ist etwas, was von der Loyalität her und der Solidarität her einfach nicht gut rüberkommt. Und das sage ich, ohne jetzt irgendwie den Blatt vom Mund zu nehmen. Und ich weiß es von den Senioren, dass sie alle stinksauer sind. Hm. Ich meine, Brigitte Borchertz, Weltmeisterin, Rainer Knack, Weltmeisterin, sie können zu keinem offiziellen Turnier fahren, weil es kein Geld dafür gibt, während der englische Schachverband 90.000 Pfund für so eine Meisterschaft hat.
Die haben auch von der Regierung Unterstützung bekommen, ne? Sonderunterstützung. Ja, die tun sich
natürlich, aber wenn nicht. Du, es ist ihr gutes Recht, an dieser Privatveranstaltung teilzunehmen. Nur wenn ich einen Verband präsentiere, und das ist der deutsche Verband, und da die Senioren auf 0 setze, dann spiele ich nicht im Gegenzug für den englischen Verband und zeige, dass es möglich ist, wenn man das Geld dafür hat. Das ist einfach ich sage nicht, dass es verwerflich ist, privat gesehen, aber es gibt ein völlig falsches Signal rüber. Und ich kann eben sagen, weil ich genug Senioren kenne, dass sie alle stinksauer sind und dass es den Beliebtheitsgrad von Ingrid definitiv in der Hinsicht nicht steigert. Das ist alles. Und das können, glaube ich, sehr, sehr viele Leute nachvollziehen, die Senioren sind und nicht spielen konnten, weil es in Deutschland dafür kein Geld gibt. Hm.
Ja, trotzdem hat sie natürlich bei den Präsidentenwahlen immer noch gewonnen. Und es ist ja die Hoffnung, dass die finanzielle Lage besser wird und dass dann auch wieder ein bisschen mehr Fördermittel gegeben werden. Also ich glaube ja nicht, dass sie aus Abneigung gegenüber den Senioren oder gegenüber der...
Das hat mit Abneigung nichts zu tun. Ja. Mir geht es hier um das Feingefühl, nicht um die Abneigung. Ich sage, es ist schlechtes Feingefühl. Darum geht es mir. Mir geht es um das Feingefühl. Und das hat sie an der Stelle nicht.
Ja, lassen wir mal so stehen, oder? Würde ich sagen. So, ich bin jetzt am Ende meiner Liste. Ich habe nur noch den 9-jährigen Inder, der gegen Magnus Carlsen Remis gespielt hat, drauf. Wollen wir den noch kurz anteasern?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, auf ich habe auch nur gelesen, dass irgendein 9-jähriger gegen Magnus Remis gemacht hat. Wo war das denn?
Das war natürlich eine Internetparty. Ich glaube, es war Blitzen 5 plus 0, 3 plus 2. Ich weiß es nicht genau, welches Format das jetzt war. Aber ja, kann das ein Ausrutscher gewesen sein oder ist das das nächste Riesentalent?
Nee, ich glaube, bei den Indern ist es die ein Ausrutscher. Die haben so von der Kategorie von 9-Jährigen wahrscheinlich 10 Leute oder 10 Jungen, die das wahrscheinlich objektiv können. Denk das würde auch. Mich jetzt nicht überraschen. Ich denke, dass Johnny das genauso sieht.
Ja, absolut. Also das kann, dass man so ein Inder da ein gutes Ergebnis holt gegen Carlsen. Das ist natürlich ja, gut, immer medial ganz cool, das so raufzuziehen, aber ich sag mal, wenn man jetzt, ich habe ja sehr viel Training in meinem Leben gemacht und auch schon gegen sehr gute Spieler vernünftige Ergebnisse gemacht, genauso wie Elisabeth, die ja schon viel mehr starke Leute geschlagen hat als ich, und auch schon gegen schwache Leute echt bescheuert gespielt, und dass das innerhalb dieser Schwankung liegt, dass auch Magnus Carlsen mal gegen, also das ist, also ich sag mal, früher, als es noch nicht dieses ganze mediale Gedöns rum um Schach gab, da hätte man einmal mit den Achseln gezuckt und nächste Partie, aber jetzt ist das halt, gibt das Klicks, gibt das Views, und deswegen wird das jetzt ein bisschen breit geschlagen. Aber es ist keine...
Du hast einfach heutzutage genug Zugang, um relativ schnell, selbst in super jungen Jahren, extrem stark zu werden. Das hattest du früher nicht. Wir hatten Bücher, aber Bücher und die digitale Welt mit chess.com, mit Leadchess und diesen ganzen Puzzle Rush und diesen ganzen Pipapo hattest du nicht. Das heißt, heutzutage ist alles mindestens 10-mal so schnell wie früher. Deswegen ist auch jemand wie Christian Klöckler, der mit 9 Jahren begonnen hat, früher wurde das als extrem alt erachtet, hat es trotzdem innerhalb von kürzester Zeit durch Eigenstudium geschafft, so gut zu werden. Und das ist das Resultat, wie Johnny gerade sagt, von einer digitalen Welt, die es zu unserer Zeit nicht gab. Ich erinnere mich, wie mein Vater mit 5 Schachbüchern mit mir zur Europameisterschaft gefahren ist und der Koffer extrem schwer war und wir immer ein Buch nachgeschlagen haben, wenn irgendwas eröffnungstheoretisch interessant war.
Nanz Chess Enzyklopädie oder Opening Enzyklopädie.
Ja, du weißt, was ich meine. Das war eine komplett andere Zeit. Ich meine, ja. Ich weiß nicht, wie gut ich gewesen wäre mit der heutigen Zeit oder wie gut bestimmte Leute heute gewesen wären, hätten sie den gleichen Zugang gehabt. Aber das ist ein 9-Jähriger heute einen Carlsen Remis abtrotz, hätte ich vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren gesagt, unmöglich, jetzt sage ich nichts Besonderes. Ne?
Okay. Wann, gucken wir noch kurz nach vorne, wann sind deine nächsten schachlichen Auftritte? Ich glaube, du hast einen Simultan in Chemnitz demnächst, kann das sein?
Ich spiele noch am 2. August das Turnier in Dortmund. Das ist so eine 6er Runde mit 2 Partien gegen die Nara, 2 Partien gegen die kleine Lu. Mio oder keine Ahnung. So eine schöne, also ich habe gegen die Mutter mehrmals früher gespielt. Jetzt spiele ich gegen die Tochter. Ist auch mal was Interessantes.
So lange dabei bleiben, bis du gegen die Enkelin
spielst. Ja, also die Mutter spielt ja kaum noch, aber jetzt spiele ich gegen die Tochter. Ist auch halt lustig. Ich glaube, ich habe die Mutter mal beim WM K.O.-Finale rausgekickt. Deswegen ist es für mich super. Ich habe gegen Lu schon gespielt im Schnellschach, aber jetzt nicht in der klassischen Partie. Und dann war noch der Mante Cornetti, die noch mitspielt. Das Turnier hatte ich noch zugesagt gehabt letztes Jahr, aber danach habe ich bis auf den Europokal, den ich vielleicht noch spiele, und ein paar Partien bei der italienischen Liga, ich habe den Grand Swiss abgesagt, ich habe die EM, die Europameisterschaft des Teams abgesagt, weil ich mich eben jetzt privat komplett auf meine Sachen konzentrieren möchte. Und wenn das alles klappt, so wie ich mir das privat vorgestellt habe, glaube ich auch nicht, dass ich nächstes Jahr irgendwie in den professionellen Bereich zurückkehre, zumal ich das eigentlich ganz toll finde, mit jungen Talenten oder mit Schachtraining weiterzumachen. Und ich habe jetzt hier und da auch ein paar junge Talente dabei und vielleicht auch hier das ein oder andere Mädchen in der U14, U16, U18. Was witzigerweise durch den ganzen Eklat jetzt zustande gekommen ist, hatte ich eben mehr Kontakte zu Müttern gehabt. Und dadurch habe ich halt die eine oder andere neue Schülerin. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann eine Schachschule nur für Mädchen gründe, weil eben viele der Mütter mir geschildert haben, dass sie viele Trainer getroffen haben, die dieses Feingefühl nicht haben und dass sie sich eben bei Frauen besser aufgehoben fühlen. Und ich glaube da, dass vielleicht Lara Schulze, Josephine Heinemann und ich in Zukunft da durchaus eine Rolle spielen können, weil wir eben auch Training geben.
Die Frauenschach-Experten vom Twitch-Kanal.
Das waren die drei, aber es sind die einzigen drei, die Unterricht geben, witzigerweise. Wir sind nicht nur die Frauenschach-Experten, wir sind auch diejenigen drei, die wirklich Unterricht geben. Ich glaube, Katharina Deutschikofer gibt noch Unterricht, aber da habe ich zu wenig Bezug zu, um zu wissen, in welchen Regionen sie Unterricht gibt. Aber bei Lara und bei Josephine weiß ich es natürlich auch. Und die Schatztruhe, um das an der Stelle zu sagen, die läuft natürlich nach wie vor weiter, auch wenn Arne manchmal meine Regeln besser im Kopf behalten könnte, ist es doch immer wieder amüsant, wenn er wieder neu nachdenken muss und das nicht alles ad hoc wiederholen kann.
Ellis Schatztruhe auf Chessbase für diejenigen, die es nicht kennen. Ja. Ja, sehr schön. Das war der längste Schachtalk in der Geschichte bisher. Haben wir noch was hinzuzufügen?
Vielen Dank, liebe Elisabeth, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich könnte hier fast aus dem Fenster winken. Also wir wohnen da relativ nah beieinander.
Wir wohnen eine halbe Stunde voneinander entfernt. Du bist mein Dorfnachbar.
Ja, der Dorfnachbar, genau. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hoffentlich hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, vielleicht in dieser Diskussion ein bisschen wieder Sachlichkeit reinzubekommen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank und ja. Die letzten Worte liegen bei dir.
Also mein großer Traum ist es, dass es irgendwann in Deutschland wieder eine Nationalmannschaft gibt, die sehr jung ist, idealerweise so U16, U18. Und dafür möchte ich in Zukunft meine Kraft investieren, dass wir wieder eine ganz kleine Mädchengruppe aufbauen und dass wir vielleicht irgendwann auch aus deutscher Sicht wettbewerbsfähig werden.
Ja, super. Also die Prinzessinnengruppe von Elisabeth Pelz.
Das ist mein Traum. Ob ich den jemals erfülle, wird sich zeigen. Aber das ist etwas, was ich gerne realisieren würde.
Das ist doch ein tolles Projekt. Dafür drücken wir dir alle ganz herzlich die Daumen.
Ein sehr gutes Schlusswort, ja.
Ja, wunderbar. Dann an alle Zuhörer und Zuschauer bis nächste Woche, Sonntag 20.15 Uhr. Wir haben wieder einen besonderen Gast. Und das wird der Walter Rädler sein dieses Mal. Bekannt von seinem Newsletter und von diversen Schulschachaktivitäten und als Autor des Schachkicker und noch ganz viel mehr. Und schöne Grüße an alle. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.